Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge spreche ich über das Gebäudeenergiengesetz, das sogenannte GEG, und zwar die Förderungen für den Heizungstausch, ja, werden wir jetzt besprechen. Dadurch, dass das Gesetz jetzt noch nicht final verabschiedet ist, werde ich dazu aber auch nochmal eine Folge machen. Ja. Aber hier geht es mal um die Förderungen, die durch die BEG, also Bundesförderung für effiziente Gebäude, aufgesetzt wird. Also es wurde ein Konzept erarbeitet, was die Grundförderung für den Austausch fossiler Heizungen eben betrifft. So.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Jeder Eigentümer, der im selbstgenutzten Wohneigentum wohnt, kann künftig eben über die BEG auch eine Grundförderung für Tausch, wenn man jetzt immer eine fossile Heizung hatte, ja, gegen eine klimafreundliche Heizung beantragen. Fossile Heizung bedeutet einfach, dass man Öl, Gas und so weiter, ne, das ist klar. Und wenn man halt eben jetzt auf eine klimafreundliche Heizung umschwenkt, dann wird das Ganze gefördert. Und entsprechend wird es so sein, dass man 30 Prozentpunkte erhält als Fördersatz, ja, für alle Heizungsanlagen. Und diese Heizungsanlagen, die daneben halt neu sind, die müssen dann mindestens 65% der Anlage, der in Anlagen bereitgestellten Wärme, müssen erneuerbar sein. Ja? Also eine Wärmepumpe, da streiten sich auch so ein bisschen die Geister, aber in meinen Augen ist es tatsächlich so, dass die Wärmepumpe das von vornherein erfüllt. Bei den anderen Sachen kann das halt eben sein, dass man einfach mit Solarthermie nachrüsten müsste. Beispielsweise, um den Prozess zu erreichen. Aber es geht nicht um diese 65%, sondern es geht um die 30%, die man als Förderung bekommt. Das heißt, kostet eine Heizung 20.000 Euro, ja, dann kriege ich halt 30% gefördert. In dem Fall wären das halt eben 6.000 Euro. Muss also aus der eigenen Tasche 14.000 Euro zahlen. Ja, gar nicht so schlecht, oder? Also das ist ja, generell ist es ja gar nicht so schlecht. Und jetzt ist es so, dass wenn man Gebäudeeigentümer, die halt eben jetzt die bisherige Förderung hatten, die dann halt eben was anderes haben wollen, dann gibt es einen Grundfördersatz von 25%, ja, die man geltend machen kann bei der Richtung oder Umbau eines Gebäudes oder bei Erweiterung eines Gebäudenetzes. Ja, wenn man dann halt umschwenkt und eben Solarthermie, Biomassenheizung, Wärmepumpe, eine innovative Heizungstechnik oder erneuerbaren Energien, Hybridheizung und so weiter eben hat. Ja, also 25% hat man bisher gehabt, jetzt will man die 30% auch nochmal zusätzlich machen, wenn man diese zusätzliche Anforderung erfüllt, dass man die 65% erhält. Ja, also, das war hoffentlich verständlich. Ja, es ist nicht immer ganz so easy, aber ich denke, das ist verständlich, ja, wenn ich eben diese neuen Anforderungen erfülle. Ich glaube, das muss man sich einfach merken, dann kriege ich die 30% gefördert. So, wird aber, da gibt es dann auch nochmal so einen Förderboni, also es ist noch nicht fertig, das wäre viel zu einfach, wenn das jetzt schon fertig wäre, wird aber, also dieser Förderboni sagt, dass wenn eine funktionsfähige Heizung ausgetauscht wird, ja, also das heißt, ich habe eine Heizung, eine Öl-, Kohle- oder Nachtspeicherheizung, die noch funktioniert, ja, und alles noch passt, dann ist es halt so, dass ich nochmal zusätzlich 10 Prozentpunkte erhalte auf die Grundförderung. Ja, und die Inbetriebnahme der Heizung, die dann ausgetauscht werden soll, die muss mindestens 20 Jahre zurückliegen, ja, ab Antragstellung. Bei Gasetagenheizung, also wenn ich in jeder Etage einen eigenen Gasanschluss habe und Gasetagenheizung habe, das sind vor allem bei Mehrfamilienhäusern der Fall, ja, bei alten Mehrfamilienhäusern hat man das gehabt, da hat man eben keine Beschränkung, wie lange das jetzt zurückliegen muss. Da freut man sich, wenn man das austauscht und kriegt die 10% Punkte einfach nochmal obendrauf. Und genau, also das heißt, wir kommen dann von 30% schon auf 40%, wenn wir eine voll funktionsfähige Öl-, Kohle- oder Nachtspeicherheizung austauschen. Und wenn wir uns jetzt aber für eine Wärmepumpe entscheiden, die zusätzlich als Wärmequelle Wasser, Erdreich oder Abwasser nutzt, ja, das heißt, hier sprechen wir von Wärmepumpen, von Solewasser-Wärmepumpen, von bodennaher Geothermie, das ist das Erdreich oder halt eben auch Geothermie oder wenn es ans Abwassernetz angeschlossen ist, da gibt es auch solche Lösungen. Ja, dann gibt es nochmal zusätzliche 5% Punkte mehr. In den Folgen zuvor bin ich schon mal darauf eingegangen, welche Möglichkeiten es hierzu gibt. Aber nochmal ein kurzer Schwenker. Wenn man als Wärmequelle, also die Standard-Wärmepumpe, die man so kennt, die draußen steht, die man so überall sieht, sehr oft, was ich oft kritisiere, vor den Eingängen, ja, dann ist es so, dass diese Wärmepumpen, die nutzen die Luft. Ja, das sind sogenannte Luft-Wasser-Wärmepumpen. Ja, Luft wird zuerst genannt. Das ist nämlich da, wo die Energie zuerst rausgenommen wird. Luft, ja, und dann Luft-Wasser-Wärmepumpe. Ja. Wasser ist dann halt eben unser Heizungsnetz im Gebäude. Also das, was zuerst genannt wird, ist immer das, woraus wir die Energie nehmen. Und das, was danach genannt wird, ist, wie wir die Energie abgeben. Ja. Bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe nehmen wir aus der Luft die Energie und geben es an unser Heizungswasser weiter. Ja. Und es gibt auch Wasser-Wärmepumpen. Ja. Das heißt, wir nehmen aus dem Grundwasser die Wärme und geben es ab an unser Wasser. Ja. Also Solewasser-Wärmepumpe oder halt eben, wenn wir im Erdreich sind, dann ist es halt die Erdwärmepumpe. Das heißt, die flächennahe Erdwärme ist es so, dass die, also ist auch eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe. Da haben wir nämlich das Wasser, die Schlaufen, die im Garten beispielsweise verlegt werden. Ja, das heißt, die sind so 1 Meter tief, wird ausgegraben. Und wie man es von der Bodenheizung kennt, dass solche Schlaufen drumherum, also im Gebäude, dann einfach hin und her laufen. Diese Schlaufen werden dann im Erdreich in eurem Garten verlegt. Ja? Und je mehr Fläche man hat, je länger man die Leitung schwenken, verlegen kann, desto mehr Energie entzieht man aus dem Erdreich. Ja? Und desto effizienter arbeitet dann auch die Wärmepumpe. Und wenn man das halt eben nutzt, das ist natürlich aufwendiger, wie einfach eine Luftwasserwärmepumpe aufzustellen. Ist natürlich einfacher, das ist klar. Ja, da habe ich keine zusätzlichen Maßnahmen. Wenn ich an das Grundwasser, muss ich bohren. Das kostet natürlich extra Geld. Das sind so 20.000 bis 30.000 allein nur für die Bohrung. Das ist der Wahnsinn. Ja. Aber diese Wärmepumpen arbeiten effizient, deutlich effizient natürlich. Und damit auch nachhaltiger. Oder das ist dann nicht so teuer, ich buddel mir halt meinen Garten auf. Das kann ich im Notfall auch mit Eigenleistung machen. Ich miete mir einen Bobcat. Also so einen kleinen Bagger, reiß mir da den Garten auf, verleg da meine Leitungen 1 Meter tief und zieh los. Oder noch günstiger, ich miete mir gar nichts an, ich nehme mir eine Schaufel und mache das Ganze mit Manpower. Funktioniert genauso. Ja, also ist natürlich deutlich mehr Zeit, die dann ins Land geht. Aber das kann natürlich auch kostengünstiger gemacht werden, wenn man das so macht. So, und habe ich das gemacht, habe ich dann meine Schlaufen verlegt, dann habe ich eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe, dann bekomme ich nochmal zusätzlich 5% Punkte. Das heißt, wir haben die 30% Grundförderung, wir bekommen 10% Punkte für einen Austausch einer funktionsfähigen Punkte und dann bekommen wir da nochmal 5% drauf, das sind wir bei 40%, wenn wir eine Wasser-Erdreich- oder Abwasser-genutzte Wärmequelle haben. Das ist doch der Wahnsinn. Also eigentlich, das ist eigentlich eine super Förderung, wenn man das so sieht. hier meiner Meinung nach der einfachste Weg, um diese 45% zu bekommen, ist halt eben der Weg über die flächennahe Geothermie. Ja, in meinen Augen ist das die beste Variante dann. Man muss sich das mal so vorstellen, ich kriege da, weil ich da auch eben mit Eigenleistung anpacken kann, und ich kriege da einfach fast 50%, also ich zahle nur die Hälfte. Ja, grob gesagt zahle ich die Hälfte. Das heißt, kostet meine Heizung, meine Wärmepumpe, sage ich mal jetzt, dadurch, dass ich jetzt ein bisschen mehr zahlen muss, ja, weil das eine flächennahe Geothermie ist, kostet die einfach jetzt mal anstatt 20.000, 25.000 Euro bei der flächennahen Geothermie, kommt das auch so hin. Wo ich dann vielleicht noch mal ein bisschen mit Eigenleistung anpacke und so weiter, ja, also ein bisschen aushelfe, komme ich mit 25 hin, dann kriege ich halt die Hälfte davon eben abgebildet und zahle dann für anstatt 25.000, zahle ich halt dann, gut, das sind dann 13.000 oder sowas. Also ich zahle, sage ich mal, für eine deutlich bessere Heizung halt auch weniger wie das, wenn ich jetzt rein bei der Grundförderung bleibe und eine Luftwasserwärme. Ja. Also das ist schon sehr interessant in meinen Augen, und deswegen ist es da auch nochmal, auf jeden Fall wert, sich das Ganze anzuschauen. Es gibt nochmal eine zusätzliche, also es gibt ja nochmal so Ausnahmeregelungen, also wenn man halt eben nicht es gibt nochmal so, wie heißt das, diese Sonderkondition, wenn man halt eben nicht für die Ausnahmeregelung zutritt, wenn man sich nicht leisten kann sozusagen, ja, dann muss man es nicht austauschen. Also du bist nicht verpflichtet, das auszutauschen. Wenn du aber dann doch zu der Ausnahmeregelung gehörst und trotzdem deine Heizung austauscht, bekommst du noch zusätzliche, und das ist das Interessante, zusätzliche Förderung in Höhe von 20%. Und das ist doch auch krass. Ja, natürlich, ich weiß, wenn man sich das nicht leisten kann, dann ist es halt einfach schwierig. Ich sag mal so, man hat halt einfach eine deutlich höhere Förderung. Wenn man es sich nicht leisten kann, dann hat es schon einen Grund. Wenn man so ein Härtefall ist oder sowas, dann hat es einfach einen Grund. Wenn man aber, vielleicht kann man es sich aber trotzdem überlegen und mal das Rechenbeispiel nehmen. Okay, was passiert denn, wenn ich jetzt die nächsten 5 Jahre meine Ölheizung beibehalte, und was passiert, wenn ich jetzt nochmal, 10.000 Euro jetzt für eine neue Heizung investiere, ja, mit den ganzen Förderungen, habe dann eine Wärmepumpe und habe dann den Tausch hinter mir, ja, und habe dann eben geringere Folgekosten. Und das muss man sich einfach mal entsprechend aufnehmen und mal vergleichen, ob es sich rentiert oder ob es sich nicht rentiert. Und ich weiß schon, dass die meisten Zuhörer jetzt auch schon die Frage im Kopf haben, ja, aber ist es bei mir tatsächlich der Fall? Ich habe ein ungedämmtes Haus beispielsweise, kann ich das überhaupt machen? Ich sag mal, jein ist die ganz klare Antwort, weil ein ungedämmtes Haus kann unter Umständen auch mit einer Wärmepumpe betrieben werden. Natürlich ist es so, dass dann die Effizienz der Wärmepumpe in den kältesten 3 Wochen, die wir so in Deutschland haben, ja, wenn wir halt im Winter uns anschauen, dann sind es irgendwie 3 Wochen, wo wir so richtig frieren, da läuft halt die Wärmepumpe einfach nicht effizient. Okay, ja, okay, ist so. Aber die Jahresarbeitszahl von 3 oder 4, die wird einfach deutlich besser, wenn wir halt dann uns von den Tiefständen der Temperatur weit entfernen, ja, und dann einfach dann bei Temperaturen sind, die so standardmäßig sind, der 5 bis 10 Grad oder sowas, ja, wir haben eine ganz, ganz große Zeitspanne, wo wir 5 bis 10 Grad irgendwie haben, oder 5 bis 15 Grad, sage ich mal, also da, wo man noch heizen muss, ja, also 5 bis 15 Grad ist relativ lange Zeitspanne, minus 5 Grad ist eine relativ kurze Zeitspanne, die wir haben, und so muss man sich das auch mal überlegen, ja, wie effizient denn das Ganze ist, weil in diesen 5 bis 15 Grad arbeitet die Wärmepumpe einfach sehr, sehr gut. Ja? Und auch ein ungedämmtes Haus wird damit warm. Und ich habe es schon mal gesagt, ich sage das gerne aber wieder, wenn ihr das mal testen wollt, ist es natürlich so, jetzt eben zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir im Sommer. Es gibt natürlich auch Leute, die das auch später hören werden, diese Folge. Es ist einfach gut, wenn man jetzt eine Öl- oder Gasheizung hat und sich sicher ist, kriege ich damit mein Haus warm oder nicht? Ich habe vielleicht die Fenster mal getauscht gehabt, ich habe vielleicht eine Dämmung, die ist aber nicht so stark, wie wir das jetzt heutzutage machen, aber dennoch habe ich eine Dämmung drauf und ich weiß es nicht, ob ich das hinbekomme, dann regelt eure Heizung einfach runter auf eine Vorlauftemperatur von 40 oder 45 Grad und schaut, was funktioniert. Ich würde erstmal hingehen und sagen, hey, ich regle das runter auf 35 Grad, schau, was funktioniert und lass einfach mein Haus mal 3-4 Tage mit 35 Grad laufen. So, zieh mir einen Pulli an, ja, und schau mal, wie was passiert, ja, weil es wird erstmal eine Umstellung sein, aber einfach mal schauen, was passiert. 4 Tage am besten, ja, 3 Tage sind vielleicht noch zu kurz, 4 Tage am besten, so. Nach den 4 Tagen stelle ich die Heizung von 35 auf 40 Grad und schau, was dann passiert. So, am besten nicht 4, sondern 5 Tage, weil ich muss jetzt mein Haus, also das Niveau muss ich jetzt wieder ein bisschen anheben, ja, aber ich kann schauen, was passiert. Kriege ich meine Räume warm und fühle ich mich da noch gut. Und dann würde ich hingehen und sagen, hey, jetzt gucke ich mal bei 45 Grad. Und wenn ich das einfach gemacht habe, das heißt, ich nehme mir einen Zeitraum von 2 bis 3 Wochen und mache diesen Test, ja, und dann sehe ich ja, also fühle ich mich hier noch wohl und dann kann ich mir sagen, ja gut, die 35 Grad Vorlauf, die waren jetzt echt, boah, das hat man echt gemerkt in den Knochen, das war jetzt nicht so angenehm, aber bei 40 Grad hat es eigentlich gerade schon gut funktioniert, ja, also so kann man das eigentlich lassen und bei 45 Grad auch super. So, und dann weiß ich, ich kann die Wärmepumpe einbauen, weil meine Wärmepumpe läuft super mit 40 Grad, die kann aber auch, wenn nötig, eben 40 Grad läuft es super und kann eben mit 45 Grad auch noch sehr gut arbeiten. Ja? Und die ist ja auch so eingestellt, dass die nach Wetterlage die Vorlauftemperatur reguliert und dir halt eben vorgibt oder einstellt, wie viel Vorlauf du brauchst, weil die halt eben Temperaturfühler haben und wissen, okay, wie viel Grad habe ich im Innenraum, wie viel Grad habe ich im Außenraum, wie viel Vorlauf muss ich denn reinnehmen. So. Und ja, also das ist der einfache Test, um sicher zu gehen. Man kann vieles berechnen, man kann vieles auslegen, aber das ist eigentlich die beste Möglichkeit, um sich das mal vor Augen zu führen und zu schauen, ob und wie das denn richtig funktioniert. So. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir ein bisschen mehr helfen konnte, was jetzt den Heizungstausch anbelangt oder die Förderung oder ein bisschen ja, das GEG, das Gebäudeenergiegesetz hierzu. Ich glaube, das ist einfach aktuell ein ganz, ganz spannendes Thema. Es ist ein Thema, was sehr, sehr stark in den Medien auch vertreten ist und viele haben einfach Fragezeichen. Wenn du dazu noch eine Frage hast, dann schreib mir gerne an info@baucher-werden.de. Wenn du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, wir planen aktuell relativ viel Bauen im Bestand, also wir machen relativ viel Bauen im Bestand. Es sind Anbauten, es sind Dachausbauten, es sind Gauben und so weiter. Die ganzen Planungsprozesse, also Leistungsphase 1 bis 4, können wir oder bieten wir deutschlandweit an. Haben wir auch in der Vergangenheit gemacht und machen wir nach wie vor. Aber alles, was dann sozusagen weitergeht und wo wir auch beispielsweise die Ausführung machen sollen, wo wir ja, als Generalunternehmen auch auftreten sollen, machen wir auch, bieten wir auch an. Das machen wir dann im Umkreis ja, zwischen Mannheim und Rastatt. So, grobe Größenordnung. Da dazwischen bewegen wir uns, wir sitzen eben im Bruchsal und ja, arbeiten da dazwischen. Deswegen alles, was die Ausführung anbelangt, sind wir da unterwegs. Alles, was die reine Planungsleistung anbelangt, sind wir deutschlandweit unterwegs. Deswegen schreib mir gerne an info@bauer-werden.de. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.